Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich darf herzliche Grüße ausrichten von meiner lieben Frau und meinen Kindern. Die sind in Opladen geblieben, die hole ich gleich wieder ab auf dem Rückweg. Und auch aus der Gemeinde in Opladen natürlich, genau. Ganz herzliche Grüße hier an euch. Und in der letzten Zeit ist mir ein Brief sehr wichtig geworden. Es ist der Brief an die Korinther, den Paulus schreibt. Und ich nehme euch einfach mal mit hinein in eine Nacht, und zwar die Nacht auf den 1. April, wo mein Vater heimgegangen ist. Es war eine sehr turbulente Zeit. Ralf und ich waren zusammen in Rehe und dann habe ich einen Anruf bekommen von meiner lieben Frau. Mein Papa hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und es zeichnete sich ab, dass es im Ende zugeht. Und dann habe ich Rehe abgebrochen und bin nach Erkrath zu meinem Vater gefahren. Und kam nachmittags an und dann war klar, wir haben viel Zeit miteinander. Und dann überlegt man sich natürlich schon, wie verbringt man jetzt die Zeit. Der Pflegedienst kam, dann hat mein Papa noch medikamentös versorgt und wies mich darauf hin, dass mein Vater wohl jetzt, er sagte, heute Nacht kann es passieren. Ich sag, boah, ist irgendwie schön, wenn man als Christ eine andere Blickrichtung haben kann. Und verließ uns dann. Und dann saß ich am Bett von meinem Vater und dann passiert viel. Man reflektiert wahnsinnig viel, was man so gemeinsam erlebt hat. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater gehabt, bin sehr dankbar für ihn. Ist auch ein wahnsinniges Geschenk. Und mein Vater lag im Pflegebett in meinem alten Kinderzimmer, weil wir zusammen auf dem Boden Lego gebaut haben. Also ganz viele Erinnerungen kommen da hoch. Und dann habe ich gedacht, Papa, weißt du was, ich lese dir einfach mal den 1. Korintherbrief durch. Wir hatten Zeit und dann habe ich den 1. Korintherbrief meinem Vater vorlesen dürfen. Und im Nachhinein, dann reflektiert, also mein Papa ist dann morgens um 6 Uhr heimgegangen. Und im Nachhinein habe ich gedacht, Mensch, was ist das für ein schöner Brief, den man einen auf seiner letzten Wegstrecke mitgeben kann. Ein Brief, der auch schon vom Aufbau uns vor Augen führt, was für ein gewaltiges Privileg wir als Kinder Gottes haben dürfen. Ein Brief, der damit startet, dass Paulus uns ganz groß das Kreuz unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus vor Augen malt. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Und dann zieht sich der Brief durch und er gibt ganz viele praktische Impulse für unser Leben im Glauben. Und dann kommt Paulus, 1. Korinther 15, 1. Korinther 16 sind noch die Abschiedsgrüße, also 1. Korinther 15, da feuert Paulus ein Feuerwerk ab, was wir als Christen an Auferstehungshoffnung haben dürfen. Und dann schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15 im letzten Vers, ihr wisst, liebe Brüder, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und das ist so ein gewaltiges Geschenk. Dieses Geschenk, auf der Grundlage zu stehen des Kreuzes, wo deutlich wird, ich kann gar nichts aus eigener Kraft, und dann hinzugucken auf diese gewaltige Perspektive, die uns durchträgt, auch durch das Tal der Todesschatten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, der uns vorausgegangen ist. Und das ist irgendwie so eine gewaltige Perspektive. Eine Perspektive, die trägt und die uns ermutigt. Und ich möchte einen ganz praktischen Impuls heute uns mit auf den Weg geben. Und das finden wir in 1. Korinther 13, das können wir schon mal aufschlagen, 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, wo Paulus sehr praktisch wird. Aber vielleicht noch zwei Gedanken vorab. Gerade dann, wenn wir über Liebe nachdenken, und ihr werdet das feststellen, dass diese Gedanken heute sehr herausfordernd sind. Und da stellt sich immer die Frage, ja, was ist mit Liebe? Können wir Liebe produzieren? Gibt es da irgendwo einen Knopf, den wir einschalten können in unserem Leben und dann sprudelt die Liebe heraus? Und ich glaube, da stehen wir alle selbst mit beiden Beinen fest genug auf der Erde, um festzustellen, wir haben es nicht drauf. Was ist denn eigentlich das Großartige an unserem christlichen Glauben? Ich glaube, das Großartige an unserem christlichen Glauben ist, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist eigentlich wie so ein römischer Brunnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so einen römischen Brunnen, der besteht so aus mehreren Tonschalen, die übereinander gestapelt sind. Und dann steigt der Wasserstrahl in der Fontäne oben raus und füllt die erste Schale. Und irgendwann wird die erste Schale so voll mit Wasser, dass es weitergibt an die Schale, die da drunter ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für uns Christen. Weitergeben können wir nur das, was wir selber empfangen haben. Vielleicht kann uns das eine Ermutigung sein, wenn wir mit Liebe kämpfen in unserem Alltag, wenn wir es durchbuchstabieren in unserem Leben, dass wir als erstes zunächst mal geliebte Menschen sind und deswegen darüber reden können, wie wir Liebe weitergeben dürfen. Wir geben das weiter, was wir selber empfangen haben. Und wenn wir uns die Gemeinde in Korinth anschauen, da steht dieses Hohelied der Liebe drin in 1. Korinther 13. Aber diese Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz gewaltige Probleme hat. Und die Zeit fehlt, kann man eine eigene Stunde mal zu machen, um das so durchzugehen, wie die Gemeinde in Korinth örtlich gelegen war, an einer ausgezeichneten Stelle auf einer Halbinsel, zwischen zwei Häfen gelegen, also da pulste eigentlich das damalige Leben, noch mehr als in Athen, eigentlich muss man sagen. Und in dieser Gemeinde war so viel Unmoral vorhanden, in dieser Gemeinde war so viel Streitsucht vorhanden, in dieser Gemeinde fehlte es eigentlich an allen Ecken und Enden. Eine riesige Baustelle, und Paulus fasst das recht gut zusammen in seinen Anweisungen zum rechten Verhalten beim Herrenmahl. Und da schreibt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 17, da sagt er, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, 1. Korinther 11, Vers 17, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Diese Gemeinde ist im Sinkflug. Bei dieser Gemeinde geht steil bergab. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten. Gerade dann, wenn wir über Liebe reden, da bekommt man ja ganz schnell irgendwie so einen verklärten Gesichtsausdruck. Aber wir werden feststellen, dass Liebe ganz praktisch ist. Dass Liebe Hände und Füße braucht. Und es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass Paulus diesen Brief nicht an eine Gemeinde schreibt, die es schon längst ergriffen hat, wo alles glatt läuft. Und mich hat das sehr bewegt, was du heute Morgen in der ersten Stunde gesagt hast. Dieser Ausdruck da aus Philipper 2, ne? Wo man sagt, boah, haben wir es schon ergriffen? Wie oft packen wir uns an die eigene Nase und stellen fest, Mensch, was ist mein Leben für eine Baustelle? Und deswegen finde ich das so ermutigend, dass dieses Hohelied der Liebe genau in diesem Brief drin steht. An eine Gemeinde gerichtet, wo es eben nicht steil bergauf geht, sondern wo Paulus deutlich reinschreibt, es ist so traurig, dass ihr zum Schlechteren zusammenkommt. Eine Gemeinde im Sinkflug, im Absturz inbegriffen. Wenn wir uns dann weiter anschauen, 1. Korinther 12 beinhaltet so ein bisschen das Konzept von geistlichen Gaben. 1. Korinther 14, die Notwendigkeit, diese Gaben in Liebe richtig anzuwenden. Und gerade bei Gaben oder Gnadengaben hatten die Korinther so ihre Probleme. Die haben sich da versucht, so ein bisschen zu profilieren. Da war viel Streit, was entstanden ist. Und inmitten von dieser Krise, von Kapitel 12 und 14, weht uns die frische Brise aus 1. Korinther 13. Ein Loblied auf die Liebe. Und das ist wunderschön, wie Paulus das da ausführt. Es geht in diesen Versen nicht um die Abwertung der Gaben, aber es geht um die Aufwertung der Liebe. Und ich habe gedacht, Liebe ist eigentlich so ein bekanntes Wort bei uns in unserem Sprachgebrauch, aber eine oftmals unbekannte Erfahrung, oder? Liebe wird von Paulus in einem anderen Brief, im Galaterbrief, als die erste Frucht des Geistes aufgelistet. Die erste Frucht des Geistes ist wichtiger als die Gaben des Geistes. Sie ist das Flaggschiff. Sie ist das, was wichtig ist und existenziell. Und damit sich das mal deutlich hier in unserem Kopf platziert, brauche ich den Ralf mal kurz. Entschuldigung, hat man nicht abgesprochen. Ein Freund liebt sie jederzeit. Genau. Mir wäre es lieb, wenn du mit der Null hier einfach mal zu Martina gehst. Prima, danke dir. Also es ist eine Reihe von Nullen, danke dir, genau, ich glaube, das reicht so. Ja, was seht ihr hier, ist richtig schön, auch heute zum Einschulungsgottesdienst eigentlich, ne? Was wir hier sehen, ist eine richtig lange Zahl, Reihe von Nullen, oder? Und wir könnten den ganzen Raum hier ausfüllen mit Nullen. Da könnte man einen in der ersten Klasse fragen, wie hoch ist die Zahl, was kommt da raus? Ja, Null, ne? Auch wenn hier der ganze Raum voller Nullen gestapelt wäre, wäre die Summe immer noch die gleiche. Und was Paulus uns deutlich machen möchte im 1. Korinther 13 am Anfang, ist, dass der Multiplikator unseres Dienstes die Liebe ist. Der Multiplikator unseres Dienstes ist die Liebe. Wenn ich diese Zahl hier mit 1000 multipliziere, kommt immer noch 0 raus. Ja? Das ist immer, es bleibt mal 0 ist immer gleich 0. Aber wenn ganz am Anfang eine positive Zahl steht, dann bekommt das Ganze sofort einen Wert. Wenn am Anfang eine positive Zahl steht, bekommt das alles direkt einen Wert. Danke dir. Und genau das will Paulus deutlich machen in den ersten Versen von 1. Korinther 13. Und die wollen wir mal zusammen lesen. 1. Korinther 13, da läutet Paulus das Hohelied der Liebe folgendermaßen ein. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Fünfmal wird hier ein Tatbestand aufgelistet, immer dadurch kenntlich gemacht, dass Paulus sagt, wenn ich, und dann führt er irgendwas aus. Und der erste Sachverhalt, den Paulus hier ausführt, ist, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede. Ja, und das ist, da greift Paulus direkt ein sehr heikles Thema auf bei den Korinthern. Die Sprachenrede war ein hochbegehrtes Gut bei den Korinthern. Und Paulus sagt, setz noch einen drauf. Er sagt, selbst wenn ich nicht nur in den Sprachen der Menschen, sondern sogar noch der Engel reden könnte, aber keine Liebe habe, dann ist das nichts. Es ist einfach eine Reihe von Nullen. Dann kommt der zweite Sachverhalt, oder hier sagt Paulus, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Ich habe überlegt, ob ich so eine Rassel mitnehme. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. So als Eltern stellt man folgende Beobachtung fest, man bekommt die nervigsten Spielzeuge von den Leuten geschenkt, die es eigentlich besser wissen müssen. Ne? Also die so eine übelst nerventötende Rassel habe ich von meiner lieben Schwester geschenkt bekommen. Und meine Kinder lieben das Ding, ja. Ich nicht. Also meine Schwiegermutter hat unserem Sohnemann mal so eine große Plastikkugel geschenkt, die aus Knöpfen besteht, die man drücken kann und dann kommen ganz komische Geräusche daraus. Ne? Also es hat unser Verhältnis kurzzeitig getrübt und dann folgte die Aussprache, indem man festgestellt hat, hey, die Kugel kann man auch einfach mal die Treppe runterfallen lassen. Ne? Genau. Ja, also ist den Weg eines Irdischen gegangen da. Ne? Aber Paulus macht genau das hier deutlich. Stellt euch vor, ich könnte in den Sprachen der Menschen und der Engel reden, aber ich habe keine Liebe. Dann bin ich nervtötend. Dann hält man es nicht mehr aus. Stellt euch vor, ich würde hier mit der Rassel stehen, die ganze Zeit die Rassel schütteln hier. Ihr würdet sagen, Tommy, wir gehen schon mal nach draußen und genießen die Sonne. Gib uns nachher eine kurze Zusammenfassung. Wir halten es nicht mehr aus. Und dieses Problem macht Paulus hier deutlich. Wenn die Liebe fehlt, bringt der schönste Wortklang nichts, weil es einfach nur nervtötend ist, wie ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Und dann führt Paulus weiter aus, und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß. Also Paulus vergleicht sich hier mit einem Lexikon auf zwei Beinen, einem Chat-GPT, was frei herumläuft. Ja? Und er sagt, selbst wenn ich so drauf wäre, dann führt er einen weiteren Sachverhalt aus, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze. Ja, und das erinnert uns doch an die Worte unseres Heilandes, oder? Ist Glaube, der Berge versetzt, nicht wunderbar? Doch auf jeden Fall. Aber Paulus sagt hier, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. So bin ich nichts. Null. Deswegen diese Zahl hier gerade von Nullen. Egal wie viele Nullen wir aneinander reihen, so bin ich nichts. Dann gilt das alles nicht. Und jetzt führt Paulus als nächstes aus, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile. Wir haben bei uns in Leverkusen-Opladen ja die alte Kirche kaufen dürfen, von der evangelischen Kirche. Wir führen da weiter die Tafelarbeit aus. Das ist ein wunderbares Werk von der Diakonie in Leverkusen. Und da kommen bedürftige Menschen und holen sich da ihr Essen ab. Und Paulus vergleicht sich mit so einem Mitarbeiter, der sagt, all mein Geld, was ich habe, gebe ich ab, damit diese Tafelarbeit funktioniert. Alles, was ich besitze, spende ich, damit die Menschen genug zu essen haben. Und dann führt Paulus noch setzt Paulus noch einen drauf, indem er sagt, jetzt geht er sogar an seinen eigenen Leib. Und er sagt, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne. Es war zur Zeit, wo Paulus lebte, durchaus üblich, dass Menschen, die wegen ihres Glaubens hingerichtet wurden, schon zu Lebzeiten verehrt worden sind. Märtyrer. Und Paulus sagt, vergleicht sich mit so einem Märtyrer, der sich selbst hingibt, um Ruhm zu gewinnen. Also er wirklich sich komplett mit Haut und Haaren ausliefert. Und dann sagt Paulus, wenn ich aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und das finde ich schon sehr ergreifend. Das finde ich schon sehr bewegend. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann denke ich mir, Mensch, wie viele Nullen reihe ich eigentlich in meinem Alltag aneinander? Wie viele Nullen häufen sich in deinem und meinem Leben? Wie viele Nichtigkeiten? Wie viel Wunsch, dass da am Anfang doch mal eine positive Zahl stehen mag? Und wir mühen uns ab. Und dann bleibt da doch irgendwie, wenn es gut rauskommt, eine schwarze Null stehen. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, über diese Eigenschaften von der Liebe nachzudenken, die Paulus dann ab Vers 4 auflistet. Und wir werden uns heute nur mit den ersten beiden Eigenschaften beschäftigen, mit der Langmut und der Güte. Das ist auch ganz schön. Die ersten beiden Eigenschaften, die sind positiv formuliert, langmütig und gütig. Und danach kommen 8 Feststellungen, wo Paulus das negativ ausdrückt, bevor er dann zur 11. Eigenschaft kommt, sie freut sich mit der Wahrheit. Aber wir bleiben heute mal bei Langmut und Güte und wir lesen die Verse 4 bis 7. Da führt Paulus aus, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die ersten 8 Eigenschaften, Ausdruck der Selbstverleugnung. Danach kommen 3 Eigenschaften, die die Freude am Guten hervorstellen. Und die letzten 4 Eigenschaften, da schreibt Paulus über die positive Kraft von der Liebe. Es ist keine theoretische Abhandlung über die Liebe. Paulus war kein romantischer, schwülziger Dichter. Die Verse beschreiben nicht so sehr, was Liebe ist. Also es ist nicht so sehr der Versuch einer Definition, sondern was Liebe tut oder unterlässt. Und das wird auch schon daran deutlich, dass diese Eigenschaften, die Paulus hier beschreibt, im Griechischen nur als Verben beschrieben werden. Na, als Tunwörter, haben wir früher in der ersten Klasse dazu gesagt. Also Liebe hat irgendwie Hände und Füße. MacArthur schreibt in seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief Folgendes. Liebe ist aktiv, nicht abstrakt oder passiv. Sie empfindet nicht nur langmütig, sondern sie übt Langmut aus. Sie hat nicht nur gütige Gefühle, sondern sie handelt in Güte. Sie erkennt nicht nur die Wahrheit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Und deswegen können wir eigentlich nur das unterstreichen, was Johannes in seinem ersten Brief schreibt, 1. Johannes 3, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe hat Hände und Füße. Und Paulus malt in diesen Versen 4 bis 7 ein wunderschönes Porträt der Liebe und kein anderer als unser Herr Jesus Christus steht dafür Modell. Und ich finde das so beeindruckend, wir machen das mal. Wir streichen den Begriff der Liebe einfach mal und ersetzen ihn durch den Herrn Jesus. Und wir werden eine 100%ige Übereinstimmung finden. Der Jesus ist langmütig, der Jesus ist gütig, er neidet nicht, er tut nicht groß, er bläht sich nicht auf, er benimmt sich nicht unanständig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet Böses nicht zu, er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Das finde ich wirklich schön, genau. Wir wollen uns jetzt mit der ersten Eigenschaft beschäftigen, die Liebe ist langmütig. Langmütig bedeutet, einen langen Weg zum Zorn zu haben, lange aushalten, lange ertragen. Wir können uns, wenn wir da nach einem Bild suchen, so einen Apnoe-Taucher vorstellen, der lange die Luft anhalten kann. Ja, wir kennen dieses Lied, vielleicht gib mir den längeren Atem. Wird von manchen falsch verstanden, so nach Motto, lass mich noch das letzte Wort aushauchen, um es den anderen entgegenzusetzen. Das ist ja damit nicht gemeint, sondern den längeren Atem zu haben. Einfach mal die Luft anzuhalten. Und das wird ja permanent von uns gefordert. Bestes Beispiel, der Hinweg heute Morgen zu euch. A3, wunderbar, komm durch und so, A4 und dann biegt man ja so ab, hier nach Refrath und dann steht man an dieser Ampel, die zweispurig ist, ne? Und ich habe auf die Uhr geguckt, ich stand da 3 Minuten und ich habe echt gedacht so, boah. Und irgendwann kam so ein Mercedes rechts an mich gefahren, also die haben sich alle Autofahrer, ich war der Erste in der Schlange, stand auch auf dem Kontaktstreifen, alles gut, also an mir lag's nicht. Und irgendwann fuhr hinter mir, die Schlange wurde immer länger. Und irgendwann fuhr so ein schnittiger Mercedes rechts an mich. Und ich habe schon gedacht, der wird einfach fahren. Dem fehlt gerade die Langmut. Ich konnte den aber so gut verstehen, den Mann. Denn mir ging die rote Ampel ja auch auf den Zeiger. Und tatsächlich, einfach bei Rot schön rübergefahren, ist aber alles gut gegangen. Ne? Aber dieses, den längeren Atem haben, ist, glaube ich, eine Sache, die wir kennen, oder? Unsere Geduld wird doch so oft strapaziert. Wie oft fehlt es uns an Langmut? Hier, heute Morgen in dieser Stunde, wissen wir uns alle, wie wir uns zu verhalten haben. Also ihr guckt mich alle ganz lieb an. Da wird keiner jetzt aus der Haut fahren, glaube ich so. Ihr seid alle viel zu gut erzogen, um hier irgendwas vom Stapel zu lassen. Aber wie sieht unser Alltag aus so? Montagmorgen 6 Uhr, der Wecker klingelt. Wie verhältst du dich dann? Wenn du feststellst, Mensch, der Kaffee ist übergelaufen, ein Kind hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, Schulbrot ist noch zu schmieren, irgendwie das tägliche Programm so. Und dann stellt man fest, Mensch, ich bin recht kurzatmig, ja? Vielleicht sogar eine Schnappatmung, aber mit langem Atem hat mein Verhalten oft wenig zu tun. Und deswegen ist das gut, hier einfach mal über die Langmut nachzudenken. Und diese Langmut steht im Gegensatz zur griechischen Welt. Nochmal aus MacArthurs Kommentar. Er führt da Aristoteles an. Aristoteles zum Beispiel lehrte, dass die Verweigerung, Beleidigungen und Verletzungen zu ertragen und die Vergeltung der geringsten Beleidigung eine große griechische Tugend war. Rache war eine Tugend. Das ist krass, oder? Es steht also, das, was Paulus hier auflistet, steht im kompletten Widerspruch zu dem Verhalten der damaligen griechischen Welt. Langmut zu haben. Wie gehst du um, wenn du persönlich verletzt wirst? Wenn jemand dir Unrecht tut? Das ist ja ganz interessant. Also ich bin ja Jurist. Und bei vielen juristischen Sachverhalten ist es so, dass die Leute zu einem kommen. Und man stellt fest, das geht durch alle Gesellschaftsschichten durch. Wenn einem Unrecht widerfährt, ist diese Person in der Regel nicht mehr sachlich unterwegs. Egal wie hoch, wie angesehen, wie tief unten stehend, wie arm, wie reich der Mensch ist, wie dick oder dünn, ist alles komplett egal. Wenn einem Unrecht widerfährt, wird man ganz schnell unsachlich. Kennen wir von uns selber, wenn wir ehrlich genug sind, um das zu reflektieren. Aber Langmut ist die Eigenschaft der Liebe, die alles erträgt. Und guck nochmal rein in diesen Bibelabschnitt hier. Die Liebe ist langmütig, ist ja die erste Eigenschaft. Und wir haben es bewusst bis Vers 7 gelesen, wo diese letzte Eigenschaft steht. Die Liebe erduldet alles. Langmut ist die Eigenschaft, die alles erduldet. Und ich glaube, dass Paulus das bewusst aufgelistet hat als letzte Eigenschaft, die Liebe erduldet alles, um damit deutlich zu machen, das, was ich euch hier beschreibe, ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf ohne Anfang und ohne Ende. Ein Kreislauf, der deutlich macht, dass wir es nie ergriffen haben. Dass wir immer schuldig daran sein werden, richtig zu lieben, im richtigen Umfang. Und Paulus hat ja auch noch den Römerbrief geschrieben. Und da gibt es eine gute Eselsbrücke, auch Römer 13. Kann man sich also gut merken, wo Paulus sagt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Bei der Liebe schreiben wir leider immer nur große rote Zahlen. Und deswegen ist es gut, darüber nachzudenken, über Liebe nachzudenken, damit die in unserem Leben, in unserem Alltag Gestalt gewinnt, umgesetzt wird. Und das finde ich faszinierend, was für einen Kreislauf Paulus hier deutlich macht. Also auch innerhalb dieser Verse macht Paulus deutlich, bei Liebe werden wir es nie ergriffen haben, sondern bei Liebe stehen wir immer ganz am Anfang. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, die es anzupacken geht. Langmut ist auf menschlicher Ebene nicht nachzumachen, aber für uns Christen muss es zu einer echten Lebenshaltung werden. Wir können mal zusammen aufschlagen in Epheser. Epheser 4. Epheser 4, ab Vers 1, da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Das sollte unsere Gemeinden auszeichnen, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Und das Leben ist ja kein Ponyhof für uns, oder? Das Leben ist ja voller Enttäuschungen, voller Verletzungen auch. Vielleicht bist du gerade hier und hast mitbekommen, dass jemand hinter deinem Rücken geredet hat. Wie gehen wir damit um? Wir werden kritisiert, manche Entscheidungen von uns werden hinterfragt. Wie bekommt man da den längeren Atem? Und ich glaube, dass Langmut auch eine Eigenschaft ist, um genau mit diesen menschlichen Schwächen richtig umzugehen, wo wir ja selbst oft eine eigene Rolle spielen. Und Paulus schreibt das den Thessalonichern in seinen Brief rein, 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Da wird er sehr deutlich und sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder, und jetzt kommt der erste Sachverhalt, weist die Unordentlichen zurecht. Zweiter Sachverhalt, tröstet die Kleinmütigen. Dritter Sachverhalt, nehmt euch der Schwachen an. Und jetzt bildet Paulus eine große Klammer und sagt, seid langmütig gegen alle. Jeder Mensch, der hier in der Reihe sitzt, wir alle brauchen Langmut. Wir brauchen die Langmut von unseren Geschwistern und wir sollen langmütig sein gegenüber sie. Und ich möchte uns da ein schönes Beispiel mal vorstellen, das ist Robert Cleaver Chapman. Robert Cleaver Chapman, von dem gibt es eine wunderbare Biografie, der Mann, der Christus lebte, der Apostel der Liebe. Es war lebte in England und er war so bekannt, dass einmal ein Brief an ihn adressiert wurde, Robert Cleaver Chapman, Apostel der Liebe, England, und der Brief wurde richtig zugestellt. Das ist schon verrückt, ne? Der Mann hat Liebe wirklich gelebt. Und dann gab es eine Auseinandersetzung mit Darby, ja, und der ist natürlich bei unserer Gemeinderichtung durchaus bekannt, ne? Dem haben wir vieles zu verdanken, diesem Mann. Und Darby hatte da einen Konflikt, da ging es um eine Trennung. Und die Frage, wie lange man einen Bruder zurechtweisen muss, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich zitiere einfach mal aus der Biografie einen Auszug. Während des Treffens sagte Chapman herausfordernd zu Darby, du hättest mit der Trennung länger warten sollen. Und damit meinte er Darbys Unvermögen, den Konflikt mit Newton richtig zu packen, zu lösen. Und dann sagt Darby, ich habe 6 Monate gewartet, antwortete Darby, um sich zu verteidigen. Ungewöhnlich gereizt, erwiderte Chapman, aber wenn das in Barnstaple passiert wäre, hätten wir gegebenenfalls 6 Jahre gewartet. Das Schöne ist, und das imponiert mir sehr, wie die beiden Männer miteinander umgegangen sind. Hier in der Situation kommt Darby ja nicht so gut weg. Aber als einige Anhänger von Darby dann gegen Chapman anfingen zu stänkern, da hat Darby sie zurechtgewiesen und gesagt, nochmal ein Auszug aus der Biografie, lass diesen Mann in Ruhe, er lebt, was ich lehre. Ein anderes Mal sagte Darby, wir reden über die himmlischen Örter, aber Robert Chapman lebt in ihm. Das bedeutet, den längeren Atem zu haben. Langmut einfach mal auszuleben. Langmut bedeutet nicht, dass man Menschen nicht mit ihren Problemen konfrontiert. Und das beste Beispiel finden wir hier vor uns im 1. Korintherbrief. Da wird Paulus sehr deutlich. Paulus zeigt den Korinthern sehr deutlich ihre Fehler auf. Und das macht er. Und wenn wir die beiden Briefe lesen an die Korinther, dann wird deutlich, die Korinther haben Paulus ordentlich vor den Karren gefahren. Die sind mit dem richtig ordentlich ins Gericht gegangen und haben den seine Autorität zum Beispiel auch aberkannt. Und das muss Paulus ja auch klarstellen, aber trotz ihrer ungerechtfertigten Kritik gibt er sie nicht auf. Trotz ihrer Kritik wendet er sich nicht von ihnen ab, sondern er erweist ihnen gegenüber eine echte Geduld. Und das finden wir hier als Zeugnis, dass dieser erste Brief von Paulus, der so voller Hoffnung ist. Ich habe mich dann weiter gefragt, hinter Paulus steht natürlich unser großer Gott. Wie barmherzig, wie langmütig ist unser großer Gott uns gegenüber. Wenn wir an unseren Herrn denken, das haben wir ja heute Morgen gemacht, diese Stunden am Kreuz betrachtet, dann ist eins der Gebete unseres Herrn, als er ans Kreuz geschlagen wird, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe gedacht, das ist so Langmut in zweierlei Hinsicht. Das ist Langmut auf der einen Seite gegenüber diesen Mördern, die so grausam sind und ihn ans Kreuz festnageln, wo der Jesus für sie bittet, eintritt und sagt, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und auf der anderen Seite ist da diese gewaltige Liebe gegenüber dem himmlischen Vater. In so einer Situation, dieses Gebet zu beginnen mit den Worten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine gewaltige Liebe. Und auch unser Vater ist so barmherzig und langmütig. Petrus schreibt das in seinem zweiten Brief, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und deswegen auch heute nochmal diese Einladung, wenn du die noch nicht angenommen hast, diesen Vater kennenzulernen. Der einzige Weg, der dahin führt, ist Jesus Christus. Sprich mich gerne an, wenn du Fragen hast. Die zweite Eigenschaft, die wir uns anschauen wollen, ist die Güte. Güte ist Liebe in Dienstkleidung, hat mal jemand gesagt. Und das ist ganz interessant, diese Güte ist der ideale Gegenpart von Langmut. Langmut ist eine Eigenschaft, die passiv das Fehlverhalten von anderen Menschen erträgt. Und Güte setzt gegenüber diesen Menschen aktiv noch etwas Gutes hinzu. Also ich kann das Fehlverhalten von anderen passiv erdulden, den längeren Atem haben, es einfach ertragen. Aber Güte überschüttet diesen Menschen, der meine Geduld so strapaziert, überschüttet den einfach noch mit einem wunderbaren Geschenk. Das ist großartig, oder? Das sind eigentlich Zwillinge, die zueinander gehören. Güte geht noch einen Schritt weiter. Und ich möchte uns da nochmal diesen römischen Brunnen vor Augen führen, weil man sonst natürlich da sitzt und denkt, boah, wie soll ich das denn schaffen? Also schon meine Geduld, wenn die herausgefordert wird, reicht das nicht? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weitergeben können wir nur das, was wir selber empfangen haben. Das macht ja den Charme unseres christlichen Glaubens aus. Nicht, dass wir so tolle Leute sind, das macht Paulus ganz deutlich im ersten Korintherbrief, wo er sagt, hör mal, seht auf eure Berufung, das sind nicht viele Edle. Ne? Also mit uns kann man eigentlich keine Pferde stehlen. Aber was ist Christus in uns? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Derjenige, der es bewirken kann. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es geht um ihn. Und das beste Vorbild für Güte ist unser Herr Jesus. Der Jesus rührte einen Menschen an, der voller Aussatz war. Wo sich andere vielleicht mit großem Ekel abgewendet haben. Der Jesus speist mit Zöllnern und Sündern. Er lässt sich von denen einladen, von Pharisäern, die ihn so hart angegangen sind. Der Jesus segnet Kinder und nimmt sich Zeit für sie, nimmt sie auf den Arm, als seine Jünger wahrscheinlich schon längst den Feierabend eingeläutet haben. Der Jesus betet für seine Mörder und der Jesus betete bereits für dich und für mich in Johannes 17. Es ist so ein gewaltiges Geschenk. Kurz vor seiner Hinrichtung, Vater, ich will, dass die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und dann führt er aus. Und da ist deine und meine Gegenwart, ist damit inbegriffen, in diesem Gebet kurz vor seiner Hinrichtung. Lasst uns mal Titus 3 aufschlagen. Titus 3. Titus 3, die Verse 3 bis 5. Denn eins waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Also, wenn man da aufhören würde, da ist nichts Liebenswertes, oder? Mit so Menschen gibt man sich doch nicht gerne ab. Und dann geht's weiter, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandgottes erschien. Was für ein gewaltiges Geschenk. Güte ist das, was wir zuerst mal empfangen haben. Das gibt uns die Möglichkeit, anderen auch gegenüber Güte zu zeigen. Dass Gott uns Menschen nicht schon vernichtet hat, ist ein Ausdruck seiner Langmut. Aber Gott ist größer. Als nichts Liebenswertes an uns zu finden war, da ist er uns mit seiner Güte begegnet. Er hat uns errettet aus unserem Schmutz. Und Petrus schreibt das in seinem ersten Brief, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist. Haben wir das schon geschmeckt? Haben wir das schon erlebt, wie gütig der Herr ist in unserem Leben? Wenn Güte fehlt, geht was kaputt. Man kann das gut deutlich machen an einem Beispiel aus dem Alten Testament. Wenn wir an Rehabeam denken. Rehabeam, der Sohn von diesem weisen Sohn Salomo, besteigt den Thron und er lässt Ratgeber zu sich kommen, damit er von denen beraten wird, wie er mit dem Volk am besten umgehen kann. Und er lässt zuerst die Älteren zu sich kommen. Und diese älteren Ratgeber, die raten ihm, sei zu diesem Volk gütig. Da kommt genau diese Vokabel, um die es gerade geht. Sei zu diesem Volk gütig, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Rehabeam verwirft diesen Rat der Älteren und er hört auf den Rat der Jüngeren, die sagen, tu noch ein Schippchen oben drauf, da ist noch Luft nach oben, da kann man noch mehr rauspressen aus diesem Volk. Und sie fordern ihn dazu auf, ein Verhalten an den Tag zu legen, was mit Güte nichts verloren hat. Und wir wissen, was die schreckliche Konsequenz davon war, die Reichsteilung. Israel verfällt in das Nordreich und Südreich, in Israel und Juda. Und es bringt so viel Elend mit sich. Gerade dann, wenn man die Linie dann der Könige zum Beispiel aus Israel verfolgt, wie viel Schlimmes ist daraus entstanden? Was war der Anfang? Was war der Knackpunkt? Fehlende Güte. Das finde ich interessant. Er hätte auf den Rat der Älteren hören müssen. Sei zu diesem Volk gütig. Das wird ihm geraten, aber er macht es nicht. Wie kann Güte praktisch aussehen in deinem und meinem Leben? Wir haben ja gesagt, Liebe hat Hände und Füße. Ja, ganz praktisch kann Liebe darin aussehen oder Güte, dass man jemandem eine Karte schreibt. Dass man mal anruft und sagt, wie geht es dir? Güte kann darin bestehen, jemanden zum Abendessen einzuladen. Güte kann darin bestehen, jemandem in der Not zu helfen. Güte kann ganz praktisch darin bestehen, dass man ältere Geschwister fragt, wie kriegst du deinen Sprudel in den Keller? Soll ich für dich Getränke einkaufen? Güte kann darin bestehen, dass man Interesse hat an den Problemen der anderen. Güte kann darin bestehen, dass man für jemand anders, der nicht mehr dazu in der Lage ist, den Rasen mäht. Güte kann in einem Besuch bestehen. Die erste Prüfung christlicher Güte ist das Zuhause. Das finde ich auch sehr wichtig. Und ich möchte an dem Punkt einfach mal uns Ehemänner ansprechen. Und ich tue das nicht als einer, der es ergriffen hat, aber der uns einfach mal herausfordern möchte, dass wir bei Güte nachdenken in Bezug auf unsere Ehe. Wenn wir den Epheserbrief lesen, dann gibt es dieses Kapitel 5, wo Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist so ein Vers, der, also entweder wird es da sehr ungemütlich und man zuckt zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, hat man den Vers noch nicht richtig gelesen, glaube ich. Es ist ein Vers, der steht ja drinnen in der Bibel. Den können wir nicht rausstreichen oder irgendwie ausschneiden, sondern der Vers ist drin, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Scheitern wir an diesem Maßstab? Natürlich. Und trotzdem steht es drin. Und das können wir nicht irgendwie wegdiskutieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser Leben hingeben für unsere Frau. Ich habe so überlegt, das ist ja ganz interessant. Ich habe in keinem der Briefe den Hinweis bekommen, gib dein Leben hin für deinen Dienst. Ich habe auch in keinem der Briefe irgendwo den Hinweis bekommen, gib dein Leben hin für deine Kinder. Wobei das, glaube ich, selbstverständlich ist, ne? Aber Paulus macht hier deutlich, die erste und wichtigste Person auf diesem Planeten, wenn ich verheiratet bin, ist meine Ehefrau. Und ich bin aufgefordert, mein Leben für sie hinzugeben. Ich habe mich dann weiter gefragt, die Welt, in der meine Frau lebt, ist ja auch tatsächlich schrecklich. Wenn wir Medien anschauen, dann werden meiner Frau unrealistische Schönheitsideale vorgespiegelt. Meine Frau stößt auf Unverständnis, wenn sie deutlich macht, ich bin zu Hause bei unseren Kindern. Wir haben 6 Kinder, hat Gott uns anvertraut. Und sie verzichtet auf eine Karriere. Die hat's drauf. Als ich bei der Rechtsschutzversicherung gearbeitet habe, hatte ich ein Projekt zu leiten von so einer Online-Plattform. Und dann hatten wir so ein Kundenzufriedenheitsunternehmen eingeschaltet. Und die Frau, die da zuständig war, hat dann meine Frau mal interviewt. Sagt, das ist perfekt, ihr könnt direkt hier anfangen. Stimmt. Also jetzt wirklich drauf, Dinge zu strukturieren und zu organisieren. Aber sie verzichtet darauf. Den ganzen Tag kämpft meine Frau dagegen an. Den ganzen Tag kämpft meine Frau auch wahrscheinlich dagegen an, sich mit anderen Frauen zu vergleichen. Weil das, die wird ja motiviert noch und nöcher. Vergleich dich mal mit anderen. Wo fehlt irgendwas, ja? Ihr wird suggeriert, was sie für Bedingungen erfüllen muss, damit sie meine Liebe erwarten darf, ja? Also ich komme dann abends nach Hause oder setze mich dann abends irgendwann hin, tue die Füße auf die Couch hoch und denke so, jo, ich habe jetzt Feierabend. Also wie komisch ist das? Ich glaube, dass Güte bei unserer Ehe neu zu buchstabieren ist. Dass wir neu darüber nachdenken, wie wir unserer Ehefrau in Güte gegenübertreten können. Und ich möchte uns dazu einladen, dass wir das neu entdecken. Meine Familie existiert nicht für mich, sondern ich darf ein Segen sein mit Gottes Hilfe in dieser Familie. Treffen wir Entscheidungen gemeinsam? Habe ich Feierabend, wenn ich meinen Rechner ausschalte und tue die Füße hoch und lasse meine Frau machen? Oder bin ich dann für meine Familie da? Wir haben eine andere Familie besucht, war ganz interessant. Und da kam der Mann dann von der Arbeit nach Hause und sagte, boah, ich muss jetzt erstmal aufs Klo. Und ich habe echt gedacht, boah, krass, die Zeit, die der da braucht, da hat er die ganze FAZ, kommt der da, glaube ich, komplett durchlesen. Ne? Also es hat echt lang gedauert, bis er wieder zurückkam. Ne? Und gleichzeitig ist es mir, glaube ich, nur deswegen so aufgefallen, weil ich selber da auch oft so eine Rolle spiele. Ne? Dieses, so, jetzt habe ich Feierabend, ich habe es mir auch verdient. Ne? Und lass meine Frau in der Zeit dann machen. Wo es auch so unbequem wird, heute Morgen zum Beispiel, ne? Sonntagmorgens, das sind immer diese Challenges. Meine Nachbarn haben mir berichtet, wir gucken euch immer zu, wie ihr euch sonntagmorgens fertig macht. Das sieht so schön aus. Die wissen ja gar nicht, was das für einen Stress beinhaltet, ne? Wie man da zeitlich planen muss, um rechtzeitig da zu sein. Macht das meine Frau alleine und ich ziehe mich mal zurück, trinke mir meinen Kaffee und sage, hör mal, sind die Kinder jetzt fertig? Ich setze mich schon mal ins Auto oder sorge ich dafür, dass meine Kinder den Weg ins Auto auch finden? Das ist ein ganz praktischer Faktor, diese Güte. Nehme ich meiner Frau Arbeit im Haushalt ab? Gehen wir gemeinsam einkaufen oder muss meine Frau die Einkäufe alleine schleppen? Ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden in dem Buch Zielstrebig, sehr zu empfehlen von Steve Farrar. Ist ein ausgezeichnetes Buch und da führt Steve Farrar Folgendes aus. Spricht Gott heute noch zu uns und ob? Er spricht in seinem Wort zu uns. Aber er hat auch noch eine andere Möglichkeit, zu uns durchzudringen. Es ist erstaunlich, wie Gott durch meine Frau und meine Kinder zu mir spricht. Und wenn ich anfange, dasselbe immer und immer wieder zu hören, dann sollte ich besser aufmerken. Wenn ich eine glückliche Familie will, dann sollte ich besser auf ein paar ihrer Worte hören und sogar auf ihr schweigen. Mir fällt das nicht leicht. Genau wie du verfalle ich oft in einen Trott. Ich werde zielorientiert und versteife mich auf meinen Kurs. In solchen Momenten ist es für mich nicht leicht, die emotionalen Bedürfnisse meiner Familie wahrzunehmen. Im Eifer des Gefechts rege ich mich leicht auf, werde ungehalten und fange an, mit harten Worten um mich zu werfen. Das entspricht meiner natürlichen Neigung. Gerade an der Stelle, wo ich das vorbereitet habe, ging bei mir im Büro die Tür auf und Mimi, David und Elli. David, das ist unser Kleiner, der ist jetzt 6 Jahre, ist eingeschult worden gerade. Fand ich übrigens richtig schön, wie ihr das gemacht habt, hier mit dem Geschenk, sehr gut. Es ist ein wichtiger Wegbegleiter, glaube ich, die Bibel, die die ja mitbekommen. Und David, mein kleiner Stöpsel, stand da und der ganze Kerl strahlte voller Freude. Die Elli stand daneben, das ist seine kleine Schwester, 3 Jahre, und meine Frau. Und genau das, was der hier beschrieben hat in diesem Passus, mir fällt das nicht leicht, genau wie du verfalle ich oft in meinen Trott. Ich werde zielorientiert und versteife mich auf meinen Kurs. Du stellst fest, du bist kurz am Ende der Predigtvorbereitung angekommen. Jetzt legst du so die letzte Zielgerade hin und willst einfach machen, dann geht die Tür auf und du wirst gestört. Und da habe ich gedacht, ist ja irgendwie, also Gott hat Humor, ne? Ich bereite gerade was vor über Güte und jetzt darf ich es direkt praktizieren. Und ich muss nur mit Langmut anfangen, ja? Und ich habe dann gesagt, ja, was gibt's? Ne? Und irgendwie hat mich das fasziniert, weil der David, der ganze Kerl strahlte einfach nur so voller Freude. Und dann machte der David, der hatte seine Hand so zur Faust geballt und dann öffnete der seine Hand. Und dann lag da der Ehering von meiner lieben Frau drin. Was war passiert? Meine Frau war einige Zeit davor alleine einkaufen gegangen. hat er den Einkauf aus dem Wagen herausgetragen und irgendwie am Abend oder so sagte er, oh, mein Ring, der fehlt. Ne? Ich habe gesagt, nicht so schlimm, also besser der Ring als die Frau und so. Also ich fand es wirklich nicht dramatisch. Also habe ich ja Tochter, die Älteste wird gerade Goldschmiedin, ne? Kann niemand was Neues bauen. Also ich habe wirklich nur gedacht, so ja, ist der Ring halt. Ne? Aber wo der David seine Hand öffnete und mir diesen Ring entgegenhielt, haben wir uns einfach alle in den Arm genommen und uns so gewaltig gefreut. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein gutes Bild, um uns Männern das mitzugeben. Kann es sein, dass Güte bei uns gar nicht mehr vermisst wird? Kann es sein, dass wir diesen Schatz der Güte in unserem Leben, dass er verschütt gegangen ist und wir gesagt haben, ist nicht so schlimm, die Ehe läuft ja noch? Kann es sein, dass unsere Frau vielleicht sogar mit Schweigen schon lange Güte ersehnt und wir blind und taub geworden sind für genau diese Eigenschaft, die Paulus hier in seinem Brief mit reinschreibt? Und vielleicht ist das eine gute Ermutigung, wenn wir uns den Ring anschauen, zu denken, hey, das ist ein Schatz, den ich neu heben darf mit Gottes Hilfe. Und ich möchte uns ermutigen, kommt zum Schluss. Die ganze Zeit habt ihr euch gefragt, ne? Das war so ein pädagogisches Element. Man hält die Spannung einfach dadurch hoch, indem man das, worauf alle gucken, erst am Ende präsentiert. Ne? Das, was ich hier habe, ist ein Joch. Und das ist so ein altes Joch aus schöner, rustikaler Eiche. Und wenn man damals im alten Orient einen Ochsen anbinden wollte oder neu antrainieren wollte, dann hat man so ein Jochgespann genommen und das dem alten Ochsen richtig fest angezurrt. Ja, der wurde da hier eingegurtet und die ganze Last wurde eigentlich auf diesen alten Ochsen rangelegt. Der wurde richtig festgezurrt und dann hat man den jungen, nervösen Ochsen, der gar nicht wusste, wie ihm geschah und wo es hingeht, genommen und den auch unter dieses Joch gesteckt, aber eigentlich im Ergebnis nur, man kann sagen, angebunden. Also er musste jetzt nicht schwer tragen. Aber was man damit erreicht hat, ist, dieser junge Ochse wusste, ich muss hier diese Furchen gerade ziehen. Und dieses Joch, das kann uns vielleicht ein gutes Bild sein, weil ich möchte mit einer Ermutigung enden. Mit einer Ermutigung, die der Jesus selbst ausführt in Matthäus 11. Wo der Jesus Folgendes sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ja, und vielleicht bist du genauso darauf, mühselig und beladen. Vielleicht hat diese Predigt dir eine ordentliche Last auf dein Leben raufgelegt, weil du feststellst, Langmut und Güte ist eine Baustelle in meinem Leben. Und wie geht der Jesus jetzt weiter vor? Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Ja, ist ja irgendwie interessant, ne? Dass man sagt, Moment, willst du mich jetzt noch mehr bepacken? Also, was soll das denn? Aber der Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, habt dieses Bild einfach vor Augen. Da gibt es den alten Ochsen, der die Last trägt und der junge Ochse, der einfach dadurch herangeführt wird, wie er die Furche zu ziehen hat. Und dann sagt der Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und das Wort, was hier drin steht, das ist Christos, also ich kann kein Griechisch, also Christos und gütig, das Wort, um das die ganze Zeit jetzt ging, ist Christoiomai. Und da wird selbst einem Nichtgriechen deutlich, diese Wörter hängen irgendwie zusammen, oder? Gütig und mein Joch ist sanft. Und das möchte ich uns als Ermutigung mitgeben. Wenn wir kapitulieren, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um da weiterzukommen, wenn wir alles anfangen, von unserem Herrn und Heiland zu erwarten, dann bringt uns das auf die Knie. Weil wir alles nur noch von ihm erwarten dürfen. Auch Langmut und Güte. Amen.